Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
City Church ist die Kirche, die am Anfang ihres Gottesdienstes Clips zeigt, in denen die Kirche kritisiert wird, das Christentum hinterfragt. Das sage ich nicht, weil ich da jetzt eben selbst überrascht war, sondern ich habe das ausgesucht. Ich finde es gut, sich solchen Fragen zu stellen, die diese Barbara da aufwirft. Mich würde natürlich interessieren, was sie sagen würde, wenn sie hier säße. Und ich hoffe, dass unsere Gottesdienste, das, was wir so machen, Fragen zum Teil auch aufreißen und euch helfen, Antworten zu finden. Und dass Glauben irgendetwas wird, was mit Kopf, Herz und Gefühl, wo das zusammenkommt und auch der Kopf nicht ausgespart bleibt. Ob das Thema heute so eins ist für dich, musst du nachher selber schauen. Die letzte Predigt im Thema oder in der Reihe Lebenselixier. Ich habe übrigens gelernt, dass man das Elixier und nicht Elixier schreibt. Wusste ich gar nicht. Die Predigtreihe über die drei Flüssigkeiten, denen lebensverändernde Kraft nachgesagt wird. Heute Wasser, H2O. Am Anfang ein paar physikalische Grundsätze. H2O, die Flüssigkeit ist in der Tat die Grundvoraussetzung für Leben überhaupt. Ist klar, wo Wasser ist, ist Leben. Wo kein Wasser ist, ist kein Leben. Wasser ist die einzige chemische Verbindung, die in der Natur in allen drei Aggregatzuständen vorkommt, also in der Natur. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass Schmelz- und Siedepunkt sonst nirgendwo so nah aneinander liegen. Wenn das nicht stimmt, behaltet es mal für euch. Aber ich glaube, das müsste eigentlich der Grund sein. Also Eis, Wasser, Wasser, Dampf, alles kommt in der Natur vor. Zweitens, Wasser ist die Flüssigkeit mit der größten Wärmekapazität. Wenn also, so stelle ich mir das vor, unsere Ozeane aus Orangensaft bestünden, dann wäre es auf unserem Planeten nicht so muggelig warm oder es wäre zu warm oder ich weiß nicht. Also die Ozeane speichern Wärme und geben die irgendwie so ab, dass das richtig schön ist hier. Und Wasser ist die Flüssigkeit mit der größten Wärme, mit der größten Oberflächenspannung. Das ist, glaube ich, der Grund, warum diese Wasserläufer darauf laufen können. Weiß nicht, ob es sonst noch irgendwelche Vorteile davon gibt. Ich habe hier noch was vergessen. Quecksilber hat eine noch größere Oberflächenspannung, aber gut. Also, diese drei Fakten, physikalischen Fakten, tun überhaupt nichts zur Sache, aber ich wollte das weitergegeben haben, damit ihr von der naturwissenschaftlichen Kompetenz eurer Redner überzeugt werdet. Es geht eigentlich nämlich um die Sakramente, nicht um die physikalischen Eigenschaften von Wasser. Um die Sakramente, zumindest um die Sakramente, die Luther für die evangelische Kirche übrig gelassen hat. Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Abendmahl beschäftigt. Letzte Woche dann Thorsten über die Buße. Buße ist eigentlich kein so richtiges Sakrament. Erkläre ich jetzt nicht näher, dauert zu lang. Taufe ist heute dran. Also, ein Sakrament, so hatte ich das vor zwei Wochen gesagt, ist ein Ritual, was nach außen hin deutlich macht, was innen drin passiert. Also eine äußere Ausdrucksform für einen inneren Prozess zum Beispiel oder eine Entscheidung oder eben Glauben oder eine Überzeugung. So. Nun ist das Abendmahl, die Buße irgendwo auch, etwas, was immer wieder passiert. Die Taufe kommt hingegen im Leben eines Glaubenden maximal einmal vor. So. Meistens, man muss fast sagen, meistens ganz am Anfang des Lebens, ne? Baby. Bedauere ich als Freikirchler natürlich ein wenig, sehr. Weil damit erleben wir nie unsere eigene Taufe mit, immer nur die der anderen. Jedenfalls bewusst erleben wir sie nicht mit. So, aber sie kommt auch später vor, dann wenn Menschen sich später entscheiden für den Glauben. So, jedenfalls kommt sie nur einmal vor. Kein sich wiederholendes Ritual. Und beim Vorbereiten habe ich gedacht, oh, daraus entsteht ja jetzt ein gewisses Problem. Nämlich, warum solltest du dich für dieses Thema interessieren? Außer du bist nicht getauft und trägst dich mit dem Gedanken, dich taufen zu lassen. Okay, dann ist es für dich interessant. Aber sonst, warum sollte dich das Thema interessieren? Ich werde also heute über ein Thema reden. Normal mache ich das nicht so gern. Über etwas, was vielleicht interessant ist, aber vielleicht irrelevant für dich. Ich versuche über die Taufe so zu reden, dass dass sie dich auch betrifft, wenn Taufe an sich jetzt im Moment nicht für dich wichtig ist. So. Und für manchen von euch ist es vielleicht wichtig. So. Okay, ach so, und um das Thema Säuglingstaufe, weil ich das eben so angerissen habe, ne, werde ich aussparen. Manchen von euch, ich weiß, wird das vielleicht interessieren, was denken die über diese Frage, theologisch und so. Ich habe es ein bisschen angedeutet schon gerade. Also die Kurzfassung ist, wir taufen bewusst keine Säuglinge. Der Grund dafür ist, dass wir glauben, zur Taufe gehört der persönliche Glaube als Voraussetzung dazu. Wir respektieren aber, wenn jemand als Säugling getauft ist und das ist für ihn seine Taufe, dann haben wir nicht das Gefühl, wir müssten ihn noch zu einer anderen Sicht bekehren. Soweit die Kurzfassung. Wenn ihr da Fragen habt, fragt mich einfach persönlich. Heute geht es um einen Bibeltext, der relativ zentral ist für die Frage der Taufe. Das ist nämlich die Taufe Jesu und er war schon erwachsen, als er getauft wurde und darum wird uns das Thema Säuglingstaufe nicht wieder begegnen in dieser Predigt. So, jetzt zum Anfang aber ein kleiner Videoausschnitt. Inhaltlich bringt er nicht so ganz viel rüber, aber vielleicht so ein bisschen Stimmung. Ist aus dem Film Oh Brother, Where Art Thou? Drei flüchtige Sträflinge sind das, die ihr hier seht.
Stück Ratte, Everett?
Aber der alte Stratege hat einen Plan.
Was den Transport angeht, wie ich meine Frisur in Form halten soll, weiß ich nicht.
Wieso ist das ein Plan? Wie sollen wir ein Auto kriegen?
Verkauf sie.
Ich denke, sie würde nur schmerzliche Erinnerungen bei Bosch hervorrufen.
Für Washington, Bartholomew, Hawk, Waller von seiner ihn liebenden Cora. Amor, Fide.
Yes. Sie lag in seiner Kommode. Sie wird genug bringen für ein gut gebrauchtes Automobil. Und es bleibt auch noch ein bisschen was für uns übrig.
Du hast ziemlich lange Finger, Everett. Stück Ratte?
Du miserablicher kleiner Dieb. Du hast einen Verwandten von mir beklaut.
Der vorhatte, uns zu verraten.
Das konntest du doch da noch gar nicht wissen.
Also habe ich sie mir geborgt, bis ich es wissen konnte.
Das ergibt doch gar keinen Sinn,
Pete. Ein Narr ist, wer nach Logik in den Kammern des menschlichen Herzens sucht.
Was ist denn das für ein Gesinge?
Scheint irgend so eine Art von religiöser Versammlung zu sein. Stück Ratze?
Nein, danke, Delmar. Ein Drittel von der Ratte würde nur meinen Appetit wecken, aber was mache ich dann?
Oh, kannst die ganze haben. Pete und ich hatten schon jeder eine. Wir sind doch ein ganzes Rattendorf gestoßen.
In schweren Zeiten treffen sich die Trottel. Alle suchen nach Antworten. Wo zum Teufel will er hin?
Dass ich Piet sowas erleben darf. Delmar ist erlöst worden.
Das war's, Jungs. Mir wurde verziehen. Der Prediger hat mich von all meinen Sünden und Missetaten reingewaschen. Von jetzt an werde ich immer ehrlich sein. Und das ewige Paradies ist meine Belohnung.
Delmar, was redest du da für ein Quatsch? Wir haben Wichtigeres zu tun.
Der Prediger hat gesagt, ich bin jetzt von allen Sünden reingewaschen. Und auch von dem Überfall auf den Lebensmittelladen in Jesu.
Du hast doch immer gesagt, du warst es nicht.
Naja, ich hab gelogen. Und der Prediger hat gesagt, von der Sünde bin ich auch reingewaschen. Weder Gott noch der Mensch hat jetzt noch was gegen mich in der Hand. Na los, kommt rein, Freunde. Das Wasser ist himmlisch.
Auf Englisch ist es auch sehr schön, weil die so einen herrlichen Südstaaten-Dialekt sprechen, aber man versteht kein Wort, finde ich. Okay, was ist bei der Taufe, was ist das Innere, was die Taufe nach außen hin deutlich macht? Wofür steht sie? Hier dieser Clip gibt eine Antwort. Die Deutung in diesem Clip ist klar, was die Taufe bewirkt oder was sie deutlich macht. Das Abwaschen von Sünden. Ne? Also der Junge hat ein schlechtes Gewissen, er hat Angst irgendwie auch vor Strafe oder was. Und jetzt hat er die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Also erster Punkt wäre sowas wie Waschung, Reinigung, Neuanfang. Das versinnbildlicht die Taufe natürlich sehr, vor allen Dingen dann, wenn man sie durch Untertauchen praktiziert. Ne? Dann liegt das ja, die Assoziation von Sauberwerden total nah. Okay, das wäre das Erste. Was noch? Manche von euch sind getauft worden in völlig unreligiösem Zusammenhang, ohne dass Ihnen das jetzt im Moment gerade einfiel. Ich meine solche Dinge wie die berühmte Mutprobe. Wenn du damals, als du als Teenager in die Teenie-Bande deines Blogs aufgenommen werden wolltest, ne? Mich würde ja interessieren, wie viele von euch den Film Die Rote Zora kennen, wo Branko da diese Übung da machen muss mit dem Messer. Erinnert ihr euch darüber? Nicht so viele. Das heißt, ich bin ein alter Mann. Also das war früher so eine Serie oder so ein, ja. Also Taufe als Aufnahmeritual gibt es in verschiedenen Zusammenhängen, wo eine Gruppe schon besteht und einen neuen aufnimmt. In der Bundeswehr, in der Feuerwehr, im Internat, fliegendes Klassenzimmer, habe ich kürzlich geguckt mit den Kindern. Da ist das auch so. Studentenverbindungen. Bei der Marine gibt es die sogenannte Äquatortaufe, wenn also ein Neuling das erste Mal per Seeweg den Äquator überschreitet, so. Es hat meistens mit irgendwelchen ekligen Dingen zu tun, die man machen muss oder mit denen man übergossen wird oder was. Nass wird man immer. Es ist auch ein bisschen spaßhaft demütigend, sage ich mal. Hier und da wahrscheinlich dann auch nicht mehr nur spaßhaft. So, es gibt solche Taufriten. Vor allen Dingen Männer scheinen an solchen Dingen Freude zu haben. Worauf ich hinaus will, die Taufe, die christliche Taufe, ist tatsächlich auch ein Ritual zum Eintritt in die Gruppe. Ja? Diesen Aspekt vernachlässigt unser junger Freund hier völlig in dem Clip. Aber eigentlich gehört das genuin zur Taufe dazu. Mit der Taufe tritt ein Mensch der Kirche bei. Sagt, ich bin jetzt einer von denen. So. Das Dritte, was zur Taufe gehört, was die Taufe äußerlich zeigt, was innerlich passiert ist. Vielleicht hast du eben, als ich diese Taufriten, Bundeswehr und so kurz angerissen habe, vielleicht hast du an ein Wort gedacht. Jedenfalls, wenn du Soziologe oder sowas bist. Vielleicht hast du gedacht an das Wort Initiation. Das gibt oder vielmehr gab es überall auf der Welt in den archaischen Kulturen und so. Also ein Ritus, wo ein Mensch, ein Junge zum Beispiel, zum Mann wird. Muss dann auch irgendwelche Prüfungen bestehen oder was. So, und danach ist er vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Initiation. Man könnte auch sagen, der Novize, der zum Mönch wird. Oder der Lehrling, der zum Gesellen wird. Oder die Hochzeit ist auch ganz stark mit ihrer Symbolik. Ledige Menschen, die danach verheiratet sind. Ehemann und Ehefrau. Was ich sagen will, es ist der Übergang in eine andere Identität. Nicht, dass man ein völlig anderer Mensch wäre, aber es beginnt nicht nur ein neuer Lebensabschnitt. Es ist auch eine neue Art von Leben, eine neue Art von Sein. Ich bin jetzt Geselle und nicht mehr Lehrling. Ich bin jetzt Ehemann und nicht mehr ledig. So. Man ist auf gewisse Weise jemand anderer. Und man wird nie wieder das sein, was man früher war. Es ist unumkehrbar quasi. Also das Dritte bei der Taufe ist ein neues Sein. So, das sind die drei Dinge, die die Taufe deutlich macht. Und ich werde jetzt nicht in der Predigt genau über diese drei Dinge reden, aber sie werden immer wieder vorkommen. Deswegen werden sie so auf der Folie stehen bleiben, so links unten. Wir schauen jetzt in einen zentralen Bibeltext der Bibel. Ja, logisch. Einen Text der Bibel. Versucht mal, euch reinzudenken in die Situation damals, in den Ort, in diese Zeit. Und ich hoffe, ihr nehmt was aus dieser 2000 Jahre alten Zeit, Ort, Situation raus für eure Situation, für euer Leben. Der Text beginnt mit in jener Zeit. Und jene Zeit ist das Jahr 30 nach Christus, also Antike, römische Provinz Judäa. Ein jüdisches Volk, was einen tiefen Glauben hat und glaubt, auserwählt zu sein unter den Völkern und deswegen auf Befreiung hofft. Gott wird etwas tun gegen die Besatzungsmacht der Römer. So, in jener Zeit also trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften ein Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Das könnte ungefähr so ausgesehen haben wie in diesem Clip da. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Also der Stammvater Abraham, ne? Von ihm abzustammen heißt, zum auserwählten Volk zu gehören. Meint nicht, dass ihr euch darauf berufen könnt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand. Wenn ich weiß, was das ist, damit hat man irgendwie früher so gedroschenes Stroh, also Korn hochgeworfen und dann wehte der Wind die Spreu weg und das Korn fiel wieder runter. Wird damit Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Okay, 3 Stichworte, die mit Taufe zu tun haben, die hoffentlich etwas mit deinem Leben zu tun haben. Es sind 3 so technische Worte. Jeder Mensch, der was von Predigten versteht, würde mir sagen, benutzt keine nicht so technische Begriffe. Aber naja, sie enden alle auf Zion und irgendwie gefiel mir das. Also, der erste ist Provokation. Provokation. In jener Zeit, heißt es da, erscheint ein Mensch auf der Bildfläche, ein wilder Mensch, einer, dem du nicht nachts begegnen willst. So stelle ich mir Johannes vor. Er sieht wild aus mit seinem Kamelhaar-Dings da. Er hat getrocknete Heuschrecken zwischen den Zähnen. Er hat eine wilde Art aufzutreten. Er sagt wilde Dinge. Er wählt seine Worte auch nicht besonders bedacht. Er lebt an einem wilden Ort. Alles an diesem Mann ist eine Provokation. Heute tun Leute noch viel 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 wildere Dinge, um zu provozieren. Ich habe gestern im Netz ein bisschen geguckt und gedacht, wow, weil ich nach einem Bild gesucht habe zur Provokation. Also, wenn man heute provozieren will, muss man ganz andere Sachen machen. Aber wenn man sich in den Kontext der damaligen Zeit versetzt, das war kein multikultureller, säkularer, pluralistischer Staat, in dem du gewöhnt bist, dass Freaks irgendwelche abgespaceden Dinge machen, um nachher in Talkshows zu kommen, sondern er tritt in einer Zeit auf, in der, ich sag mal, 99% des Volkes einen Glauben teilen und in dem die Religion das Leben prägt, das gesellschaftliche Leben prägt und in ganz festen Formen und Riten abläuft und in dem Geistliche eine zentrale Stellung in der Gesellschaft einnehmen. Und in so einer Gesellschaft rennt ein Wilder durch die Gegend mit einem Kamelfell, was ihn, habe ich gelesen, kultisch unrein machte und fordert lautstark auf: Ihr müsst umkehren. und tauft Menschen zum Zeichen dafür, dass sie das tun, umkehren. Also, ein Volk ist sehr religiös und einer rennt rum und brüllt, ihr müsst euch ändern. So, Taufe, was er da tut, kannte man. Allerdings mehr als im Sinne von so rituellen Waschungen. Also, dass man immer wieder tat, um irgendwie kultisch rein zu werden. Nicht in dieser einmaligen Form. In dieser einmaligen Form kannte man es eventuell auch schon. Aber wenn dann, später kann man das belegen, dass es das später gab, ob zur Zeit Jesus, ist man sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher. Also wenn dann als Übergang vom Heiden zum Juden, also wenn ein Heide Jude werden wollte, dann wurde er auch so getauft. Initiation, ne? Neues Sein, zur Gruppe dazukommen. So, aber jetzt rennt hier ein Mann durch die Gegend und sagt den Juden, also die, die drin sind, ne? Ihr müsst umkehren, ihr müsst euch reinigen, euer Leben muss sich radikal ändern. Das ist ein Affront, das ist eine Provokation gegen das Selbstbewusstsein der damaligen Religiosität. So, und er tut das draußen in der Wüste, nicht im Tempel, da, wo alles das ist, was dem Juden heilig ist, sondern er tut es da, in der die Wüste war sozusagen symbolisch der Ort, wo das Böse wohnt. Da draußen tut er das. So, und den Vertretern dieser Frömmigkeit, ne, den anerkannten Würdenträger, den begegnet er mit Worten wie Schlangenbrut. Was macht euch so sicher, dass ihr auf der Seite Gottes seid? So nach meinen Worten, ne? Passt nur auf mit eurem heuchlerischen Leben. Die Axt so, holt schon zum Schlag aus. Also, um diesen Provokateur entsteht eine Bewegung. Das ist nicht sehr erstaunlich, denn die Stimmung im Volk ist geradezu geladen mit der Erwartung, demnächst irgendwann muss doch was passieren. Gott wird bald eingreifen wegen der Römer und die alten Schriften werden sich erfüllen. Und jetzt tritt da so einer auf. Der hat Ähnlichkeit mit den Propheten, den alten Propheten im Alten Testament. Die traten auch, die wurden auch so laut. Die haben sich auch die Priester zur Brust genommen. Die haben auch Umkehr gepredigt und so. Also, dass um diesen Johannes eine Bewegung entsteht, ist fast logisch. Die Massen pilgern dazu ihm an den Jordan, folgen seiner Aufforderung, lasst das alte Leben hinter euch, fangt ein neues an, so. Und das ist das, worum es tatsächlich im Kern der christlichen Taufe geht. Das ist eine Zäsur, da gibt es ein Vorher und ein Nachher. Etwas loslassen, etwas Neues anfangen. Und das ist schon sehr radikal. Und ich glaube, das, was am Glauben, am christlichen Glauben radikal ist, das ist das, was provokativ ist. Das kann man provokant finden. Also wie findest du das, wenn ich dir jetzt sage, kehr um? Kehr um, denn das Himmelreich ist nah. Johannes meint das übrigens nicht in dem Sinn, das Ende der Welt kommt. Ne? Das gibt's ja auch. Kehrt um, denn die Welt geht unter. Was er meint ist, Gottes Herrschaft bricht an. Gott tut etwas. Gott fordert seine Welt zurück. So, das Himmelreich beginnt. Und zwar da, wo Menschen umkehren. Und sich wieder von Gott regieren lassen. So krass müsste man sagen. Was da steht, ist das Wort Metanoia. Also eigentlich steht da, tu Metanoia. Tu Umkehr. Metanoia übersetzt heißt mehr noch als Umkehr auch Sinneswandel, Paradigmenwechsel, also ein anderer werden. Johannes provoziert einen Sinneswandel. Provokation. Ich weiß nicht, ich würde nicht an den Main laufen, wenn da heute so jemand stände in Kamelhaaren und zur Umkehr aufruft, ganz ehrlich nicht. So laute religiöse Freaks sind nicht ganz meins, brauche ich jetzt eher nichts gegen Johannes, ne? Vielleicht war er auch gar nicht so, wie wir uns heute genau vorstellen. Aber ich weiß nicht, ich will nicht sagen, lass dich von Menschen provozieren, die provokant auftreten. Meine Frage ist vielmehr, wer ist Gott für dich? Wie sehr darf Gott dich provozieren? Wie sehr darf er deinen Sinn wandeln? Dein Denken, darf er das? Provokation heißt Hervorrufung oder heraus. Forderung, Provokation. Manchmal, wenn ein Erwachsener sich heute taufen lässt, dann ist das ein bisschen sowas. Wenn er das tatsächlich noch im Main tut, ne? Wir machen das ab und zu im Sommer, im Main Leute taufen, dann empfindet das mancher als provokant, mindestens als überspannt. Ne? Schräg, ich wüsste gern, was Barbara dazu sagen würde. Diese sehr, sehr, sehr sympathische Frau, wie ich finde, und die auch an manchen Punkten recht hat. So, leider. Aber ich habe gedacht, ihr Gottesbild ist natürlich nicht provokant. Ihr Gott ist nett, der tut nichts. So das alles in allem, ne? Überall so das Transzendente irgendwie so. Aber ein persönlicher Gott, natürlich hat er keinen Bart. Und vielleicht findet er die Hey-Jesus-Typ manchmal auch irgendwie witzig oder so, ja? Aber ein persönlicher Gott, wird der uns nicht zwangsläufig provozieren müssen, herausfordern müssen? Was ist das für ein Gott, der mich nicht herausfordert? Also, was wäre ein Gott, der in allem meiner Meinung ist? Oder was wäre ein Leben, das, wenn ich es zu Ende gelebt habe, was wäre, wenn ich am Ende meines Lebens noch genau die Meinung habe, die ich heute habe? Da müsste ich jetzt sehr großes Glück haben, dass ich schon keinen Entwicklungsbedarf mehr habe. Also was ist ein Gott, der mich nicht provoziert? Und was ist, wenn Christsein wirklich ein neues Sein ist? Nicht nur eine religiöse Einstellung, eine andere, ja irgendwie etwas, was in den Bereichen, wo mir das gut tut, sondern wirklich eine andere Art zu leben. Was wäre, wenn Gottes Wille wirklich mein Denken verändert, wenn ich ihn ernst nehme? Also, das ist meine Frage. Darf Gott dich provozieren? Die Taufe ist ein radikales Ding, wenn das jemand tut. Da hört ein altes Leben auf, ein neues beginnt. Vielleicht ist Taufe für dich im Moment nicht das Thema, aber an welchem Punkt fühlst du dich herausgefordert zu etwas Radikalem? Etwas, was dich auch ein bisschen ärgert an Gott irgendwie. Okay, kannst du ja mal drüber nachdenken. Zweiter Punkt, Identifikation. Das Merkwürdige an diesem Johannes-Sache und dem Jordan und so, ne, ist, dass Jesus da auftaucht. Und dass er sich offensichtlich zu diesem wilden Mann bekennt. Ich habe eben gesagt, oh, mich würde so einer am Main nicht anziehen. Jesus offensichtlich schon. Er bekennt sich zu diesem Mann und seiner radikalen Forderung. Er outet sich damit. Johannes selbst findet das merkwürdig und sagt, du kommst zu mir? Jesus, müsste das nicht andersrum sein? Wovon willst du umkehren? Welches Leben willst du zurücklassen? Hatte Jesus Sünden abzuwaschen? Ich empfinde, Jesus tut etwas, was er nicht tun müsste. Er solidarisiert sich mit diesem Menschen und seiner Message. Er hat später genau dasselbe gepredigt. Kehrt um. Das Reich Gottes ist nah. Und er identifiziert sich mit Leuten, die begriffen haben, etwas muss sich ändern. Etwas muss sich ändern in diesem Land, in dieser Gesellschaft, in meinem Leben. Wir wollen Gott wieder ernst nehmen. So, wir wollen das wieder. Jesus identifiziert sich und er sagt Johannes, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Also Gottes Gerechtigkeit, können wir jetzt auch eine ganze Predigt drüber halten, ein schwer zu fassender Begriff. Ich mache es mir einfach und sage so viel, es ist so viel wie das, was Gott für diese Welt will. Da beginnt etwas und es ist etwas Radikales und das, was da beginnt, ist Gottes Gerechtigkeit. Und offensichtlich sagt Jesus, das, was wir jetzt hier tun, das passt da rein, das gehört damit rein. Zu dieser Mission Gottes gehört auch, dass ich mich taufen lasse von dir. Gott will diese Welt verändern und er braucht Leute, die Ja sagen. Ja, ja, da bin ich dabei. Und diese Leute um Johannes herum, die tun das. Und Jesus solidarisiert sich mit dieser in gewisser Weise radikalen Bewegung. Und er sagt, ja, wir brauchen Umkehr. Wir brauchen Umkehr. So, und dann geschieht was noch Merkwürdigeres. Ne, Gott identifiziert sich mit Jesus. Diese schwer zu erklärende Sache mit dem Geist Gottes und dieser Stimme. Je nach Evangelist, ob Matthäus, Markus, Lukas, Johannes man liest, ist das ein bisschen unterschiedlich. Hier hat man den Eindruck, nur Jesus sieht den Himmel offen und hört diese Stimme. Bei einem anderen Evangelisten sind es die Umstehenden, die das mitbekommen. Auf jeden Fall bekennt sich Gott zu diesem Mann. Das ist mein Sohn, hört auf ihn, folgt ihm. So, wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann sagt er, ja, ich bekenne, ich identifiziere mich mit diesem Bekenntnis, mit dieser Bewegung, die Ja sagt, dass wir umkehren müssen. Und ich bekenne, dass ich Christus folge, weil ich Gott in ihm finde. Und ich identifiziere mich mit Christus, weil er sich mit mir identifiziert. Identifikation mit Jesus und seiner Bewegung. Paulus hat diese Identifikation später ganz krass ausgedrückt. Er hat erklärt, was Taufe ist. Er hat gesagt, Das Untertauchen ist sozusagen wie sterben. Ne? Untergehen. Wenn du das lange genug machst, ist es ja auch so. Also, wirklich gestorben ist natürlich Christus. So, aber Taufe ist wie sterben mit ihm. Identifikation. Das alte Leben begraben. Und Auftauchen ist wie auferstehen. Wirklich auferstanden ist Christus. Aber die Taufe ist wie mit ihm auferstehen. Zu einem neuen Sein. Identifikation. Ich will durch das, was Jesus tut, ein anderer sein. Von jetzt an. Von jetzt an. Und da steckt wieder dieses Initiation drin. Lauter Sozion-Worte, ne? Naja. Und ich finde, es gibt so Momente im Leben, da, ich habe eben überlegt, ob ich euch ein Beispiel sage. Ich sag's mal mehr so allgemein. Du tust etwas, von dem du schon lange dachtest, du müsstest es tun. Du sollst es tun. Du seist dazu herausgefordert. Es wäre richtig. Aber genauso lange, wie du das denkst, weißt du auch irgendwie, ich werde es nie machen. Ich werde es nie machen. Das wird nie was, weil irgendwie du es nicht schaffst oder du dich nicht traust oder du zu bequem bist oder was. So. So. Und dann gibt es manchmal Momente, da tust du es doch. Und du sagst, ja, ab jetzt will ich das, ich tue es auch gegen Widerstand. Und wenn man sowas vorhat, ist ein äußeres Zeichen immer eine Hilfe. Ich sage es doch, mit Blick auf die Uhr. Fünf Minuten noch. Als ich mir vorgenommen habe, einen Marathon zu laufen, da war das etwas, wozu ich keinen Bock hatte vorher. Ich fand Marathon immer eher, was soll ich da, 40 Kilometer rennen, finde ich total langweilig. Und etwas, was ich schon gar nicht konnte. Aber als ich es dann doch mir vornahm, da war es total wichtig, etwas Äußeres zu tun. Was ich gemacht habe, einen Blog schreiben und Leute informieren, dass sie darauf nachverfolgen können, wie ich mein Training da. Also, sonst werde ich es nämlich nicht durchhalten. Ich brauche so ein äußeres Ding. Ja, ich habe das jetzt entschieden und ich werde das jetzt durchziehen. Habe ich auch mit einer schlechten Zeit. Okay, Taufe heißt also sowas. Ja, von jetzt an. Ich identifiziere mich mit dem, was Gott für mich will. Oder manches davon ist vielleicht sogar radikal. Überhaupt Gott zu vertrauen ist riskant, aber es ist einen ernsthaften Versuch wert. So. Und ich glaube, das brauchen wir nicht nur bei der Taufe, das brauchen wir öfter im Leben. Wenn Gott dich provoziert und herausfordert, dann solltest du vielleicht mal irgendwann aufstehen und sagen, okay, dann jetzt. Dein Wille soll mein Wille sein. Dritter Punkt, Partizipation. Dieses Bild da oben ist natürlich ein bisschen nicht ganz passend, aber da gehört der Spruch zu, wenn du so richtig in der Scheiße sitzt, Klappe halten und so tun, als ob du dazugehörst. Also jedenfalls, was ich sagen will, Taufe ist die Entscheidung zu partizipieren, also sich zu beteiligen, ja? Dazu gehören und mitmachen. Dazu gehören in einer Bewegung, die durch die Gott sein Reich bauen will. Für Jesus war seine Taufe das Go. Ja, danach beginnt erst seine öffentliche Wirksamkeit. Das ist der Startschuss. Und die Johannesbewegung, kann man fast sagen, wird zur Jesusbewegung. Und Jesus gibt ihr nochmal eine ganz neue Tiefe. Eine ganz neue Kraft. Er predigt vor allem von Gnade. Also seine Message ist die Kraft zur Veränderung, wenn Gott uns provoziert. Ja, die liegt nicht in unserem Willen, gut zu sein. Sie liegt in Gottes Willen, uns gnädig zu sein. Und am Kreuz setzt er die Unterschrift unter diese Message. So. Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser. Aber da kommt einer, der tauft euch mit Feuer und Geist. Also mit etwas Stärkerem, etwas, was euch von innen verändert. Okay, auf jeden Fall, für Jesus war das der Auftakt seiner Mission, die Taufe. Und für den Menschen ist es das Gleiche, der Beginn, als Teil dieser Bewegung zu leben. Meine letzte Frage ist deswegen, ist die Kirche deine Kirche? Ich weiß, dass das Wort Kirche schon bei vielen keine positiven Gefühle auslöst. Wie bei Barbara vielleicht, ne? Oder schlimmer. Aber die Entscheidung, sich mit Jesus zu identifizieren, gibt es nicht ohne die Entscheidung, sich mit dieser Bewegung zu identifizieren. Auch wenn man sie kritisiert. Ein Teil davon zu werden, dann halt vielleicht etwas zu verändern. Die Kirche neu zu erfinden, wenn nötig. Die Menschen, die Kirche bilden, ich rede jetzt von der weltweiten Kirche, ne? Nicht von dieser hier oder von irgendeiner anderen. Das sind oft wunderbare Leute. Oft sind es ganz normale Leute. Und oft sind es Leute zum Abgewöhnen. so ist die Kirche wahrscheinlich ein Spiegelbild dessen, was Menschen halt überhaupt ausmacht. Ja? Die Kirche ist nicht die Gruppe von Menschen, die die besseren Menschen sind. Immer dann, wenn die Kirche sich dafür gehalten hat, hat sie ihre schlimmsten Züge ausgeprägt. Ne? Sie glaubte, wir sind die Guten. So, die Kirche ist im Gegenteil die Gruppe von Menschen, die sagen, wir wollen umkehren oder wir sind umgekehrt. Wir brauchen einen Sinneswandel und wir sehnen uns nach Gottes Reich und wir geben dafür unser eigenes Leben. Und wir haben deswegen Hoffnung für die Welt. Das müsste die Kirche sein. Ist die Kirche deine Kirche? Okay, ich bin am Schluss. Fasse das nur noch mal zusammen in diesen drei Stichworten, was du mitnehmen kannst. Darf Gott dich provozieren, herausfordern, dich verändern? Oder ist er mehr der nett zu dir sein soll, in allem, was du so vorhast? Zweitens, identifizierst du dich mit Gott, mit Jesus, mit seinem Willen? Wärst du bereit, dich zu outen und zu sagen, von jetzt an, ja, von jetzt an, will ich dies oder das oder wie auch immer. Identifizierst du dich. Und das dritte, Partizipation ist die Kirche deine Kirche. Bist du bereit, nicht nur mitzuschwimmen, mitzuschwimmen soll eine kleine Assoziation ans Wasser sein, sondern mitzuziehen. Okay, und diese drei Bilder da unten zeigen tatsächlich Bilder von Taufen, die wir selbst am Main gemacht haben. Und vielleicht ist das ja für dich tatsächlich die Provokation, die Herausforderung, das, was für dich dran ist. Dann sprich uns mal an, wenn es wieder warm genug ist, werden wir das wieder tun. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.